SWR aktuell Wirtschaft.
Mit Sina Rosenkranz.
Verspätung, annullierte Flüge, lange Warteschlangen bei der Gepäckabfertigung. An den deutschen Flughäfen herrschte in den vergangenen Wochen Chaos. Die Bundesregierung hatte schon angekündigt, den Flughäfen dabei zu helfen, ihre Personalprobleme in den Griff zu bekommen. Heute hat sie ihre Pläne vorgestellt. Oliver Neuroth berichtet.
Die deutschen Flughäfen bekommen das, was sie sich gewünscht haben. Arbeitskräfte aus dem Ausland, die kurzfristig aushelfen dürfen, zum Beispiel bei der Gepäckabfertigung. Die Branche hofft auf 1.500 bis 2.000 Arbeiter aus der Türkei und den Balkanländern. Die bürokratischen Verfahren dafür sollen beschleunigt werden.
Ich bin der Bundesregierung sehr dankbar,
sagt der Hauptgeschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen, Ralf Beisel im RBB. Sein Verband hatte sich mit einem Hilferuf an die Bundesregierung gewandt.
Wir haben eine Rekrutierungsoffensive gestartet, kriegen aber einfach aus dem Arbeitsmarkt in Deutschland, man mag es nicht glauben, keine Arbeitskräfte.
Die Gewerkschaft Verdi wundert das nicht. Gewerkschaftssekretär Sven Bergelin spricht von Lohndumping im Luftverkehr. 20 Jahre lang habe die Branche nur Jobs im Niedriglohnsektor geschaffen. Viele Beschäftigte an den Flughäfen bekämen gerade einmal den Mindestlohn. Und etliche Flughafenbetreiber hätten während der Pandemie nicht einmal das Kurzarbeitergeld aufgestockt.
Worauf eben bei 2 Jahren Kurzarbeit viele, viele gezwungen waren, existenziell woanders sich Jobs zu suchen. Und haben eben in anderen Branchen zu vielfach besseren Löhnen und besseren Arbeitszeiten dann neue Jobs gefunden, neue Existenzen gefunden.
Um wirklich etwas an der Lage zu ändern, müssten deutlich bessere Arbeitsbedingungen her, sagt der Gewerkschaftssekretär. Immerhin, die zusätzlichen Hilfskräfte aus dem Ausland könnten die Situation etwas verbessern, aber es sei keine langfristige Lösung.
Was wir fordern, sind die gleichen Sicherheitsüberprüfungen und Sicherheitsstandards und auch die Sprachkenntnisse für die Beschäftigten. Das ist ganz, ganz wichtig für die Eingliederung und ist auch sicherheitsrelevant. Dann kann das in diesem Sommer durchaus helfen, weil alle anderen Maßnahmen, an denen wir arbeiten, wirken mittelfristig, vielleicht am nächsten Jahr schon, aber nicht in diesem Sommer.
Auch die Bundesregierung stellt Bedingungen dafür, dass die Arbeitskräfte aus dem Ausland an deutschen Flughäfen einspringen dürfen. Arbeitsminister Hubertus Heil will zum Beispiel keine Leiharbeit zulassen. Die Beschäftigten müssten direkt angestellt werden.
Wir sorgen dafür, dass nach Tarif bezahlt wird, dass es kein Lohndumping gibt. Und wir erwarten, und das wird von den Landesbehörden zu kontrollieren sein, dass die Menschen, die zu uns kommen in der Zeit, in der sie hier sind, menschenwürdig untergebracht werden und nicht in irgendwelche Hütten gepackt werden.
Und auch das stellt die Regierung klar. Für eine grundsätzliche Lösung des Fachkräftemangels im Luftverkehr müsse die Wirtschaft sorgen, nicht die Politik. Denn es haben nicht nur viele Beschäftigte von sich aus den Job gewechselt, die Flughäfen haben auch tausende Stellen in der Pandemie gestrichen. Etwas Selbstkritik kommt von der Lufthansa, Europas größter Fluggesellschaft. Airline-Chef Carsten Spohr räumt ein, man habe es mit dem Sparen, so wörtlich, an der ein oder anderen Stelle übertrieben.
Oder eben untertrieben im Hinblick auf die Löhne, je nachdem. Oliver Neuroth über die Pläne der Bundesregierung gegen den Personalmangel an deutschen Flughäfen. Der Betreiber des Frankfurter Flughafens Fraport hat allerdings schon gesagt, wir freuen uns über die Hilfe und wir werden auch mehrere hundert Aushilfen einstellen. Aber für die Hauptreisewelle kommt das Ganze zu spät, denn in Hessen dauert allein die Sicherheitsüberprüfung der ausländischen Hilfskräfte 6 Wochen. Ein Wärmepumpengipfel mit dem Bundeswirtschafts- und der Bundesbauministerin. Vor ein paar Monaten noch hätte man sich vielleicht darüber gewundert, aber inzwischen ist klar, der Wärmepumpe kommt bei der Frage nach der Unabhängigkeit von russischem Gas eine entscheidende Rolle zu. Aber auch darüber hinaus ist sie wichtig fürs Erreichen der Klimaziele, erklärt Hauptstadtkorrespondent Christopher Jennert.
Ja, Deutschland will ja klimaneutral werden und muss auch schnell wegkommen von Gasimporten oder auch Öl als Energieträger. Und da bieten sich solche Wärmepumpen einfach an. Die funktionieren mit Strom und auch der soll ja künftig erneuerbar sein. Das Problem ist bisher, dass viel zu wenige Wärmepumpen in Deutschland eingebaut werden. Das sind nur ungefähr 150.000 im vergangenen Jahr gewesen und das soll deutlich mehr werden. Deshalb hat man bei diesem Gipfel jetzt über die Probleme gesprochen, die die Hersteller zum Beispiel haben oder auch die Bauträger oder auch das Handwerk. Und diese Probleme will man jetzt angehen. Zum einen geht es da um den Fachkräftemangel im Handwerk. Da heißt es, dass das jetzt alle zusammen angehen sollen, damit wieder mehr Menschen Handwerker werden wollen. Die Hersteller sollen Rechtssicherheit und auch Förderung bekommen, damit sie mehr Wärmepumpen produzieren können. Und die Systeme sollen dann künftig auch so gebaut werden, dass sie einfacher zu installieren sind, schneller und einfacher als bisher. Und am Ende ist das Ziel, dass im Jahr 2030 6 Millionen Wärmepumpen in deutschen Wohnungen und Häusern arbeiten, statt Öl- oder Gasheizungen zum Beispiel. Das muss man sagen, das ist ambitioniert, weil man ab übernächstem Jahr dann 500.000 Wärmepumpen pro Jahr einbauen muss. Und das sind ja 3-mal so viele wie bisher. Aber alle Beteiligten sagen, sie sind optimistisch, dass das auch klappt. Wichtig ist nur, das, was da heute besprochen wurde, das ist nicht unbedingt verbindlich. Das ist eine Absichtserklärung. Aber alle haben ein Interesse daran, dass das auch so funktioniert.
Christopher Jennert über den Wärmepumpengipfel heute in Berlin. Wo wird Mercedes-Benz künftig seine E-Autos bauen? Und was bedeutet das für die großen Werke in Sindelfingen, Rastatt oder Bremen? Von den Beschäftigten wird die Antwort schon seit längerem mit großer Anspannung erwartet. Erst am Montag hatten Medien über ein mögliches Aus der Mercedes E- und B-Klasse im Werk in Rastatt spekuliert und über mögliche Kompensationen für die Beschäftigten. Heute gab es von Mercedes eine Pressekonferenz, die Hauptbotschaft: Das Unternehmen wird seine neuen E-Autos in den Werken in Deutschland und Ungarn bauen. Darauf hätten sich Unternehmen und Betriebsrat geeinigt. Gilly Hensoldt war bei der Pressekonferenz dabei. Was heißt das denn ganz konkret?
Also Sindelfingen, das ist ja jetzt schon die, ich sag mal, Heimat der Luxusautos von Mercedes, soll das Leitwerk für elektrische Spitzenmodelle sein. Unter anderem wird da ab 2025 der neue elektrische AMG gebaut. Ja, und besonders über die Zukunft des Werks in Rastatt ist ja in letzter Zeit viel spekuliert worden. Und jetzt ist klar, in dem Werk sollen auch weiterhin die Einsteigermodelle gefertigt werden. Aktuell werden ja da die A- und die B-Klasse produziert. Und weil Mercedes sich stärker auf Luxusautos konzentrieren will, war eben immer wieder spekuliert worden, ob diese beiden Modelle vor dem Aus stehen. Zur konkreten Zukunft von A- und B-Klasse, da gab es heute keine neuen Informationen. Es sei zu früh, sich auf einzelne Modelle festzulegen, hieß es. Aber Jörg Burzer, Mitglied im Mercedes-Vorstand, der sagte heute, man plane Klasse Autos, Einsteigerautos, die eben künftig in Rastatt produziert werden sollen. Und die würden sicher dann auch die Stückzahlen bringen, die man sich wünsche. Klar, es muss sich natürlich zeigen, wie gut die neuen Autos dann ankommen, aber Jörg Burzer hat gesagt, er gehe davon aus, dass das Werk auch künftig voll ausgelastet sein werde.
Was bedeutet das für die Beschäftigten? Klingt ja erstmal nach einer guten Nachricht.
Ja, es sind schon gute Nachrichten für alle, die in den Werken in Sindelfingen, in Rastatt und den anderen europäischen Mercedes-Werken arbeiten. Denn klar, der Weg geht zur E-Mobilität und es ist schon wichtig, dass die europäischen Werke, die deutschen, die baden-württembergischen, da auch beteiligt sind. Man hätte ja auch neue Werke bauen können, zum Beispiel nur für E-Autos, und diese Werke, die hätten auch außerhalb von Europas entstehen können. Genau dagegen hat man sich aber entschieden und jetzt werden die neuen E-Autos eben in den europäischen Werken produziert. Ja, die Entscheidung heute ist natürlich ein Erfolg für den Betriebsrat, aber auch für die Beschäftigten. Die mussten dafür auch ein paar, ich sag mal, Zugeständnisse machen. Zum Beispiel hat der Betriebsrat flexible Arbeitszeiten zugesichert, also eine Produktion 24 Stunden am Stück soll möglich sein. Der Betriebsratschef Ergün Lümali, der hat heute gesagt, die Entscheidung für die deutschen Standorte, die bedeutet für die Mitarbeiter Sicherheit und Perspektive. Zum Beispiel können sich jetzt auch viele Leiharbeiter Hoffnung machen, dass sie übernommen werden.
Informationen von Gilly Hensoldt aus der SWR Wirtschaftsredaktion. Weniger oft ins Restaurant, kein zweites Paar Schuhe für den Sommer, der Wein fürs Wochenende erstmal von der Einkaufsliste gestrichen. Fast 40% der Deutschen wollen inzwischen wegen der hohen Preise künftig beim Essen sparen. Das zeigt eine aktuelle Befragung der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Jede oder jeder Zweite will auf Kleider oder Schuhe verzichten, weil es offenbar finanziell nicht mehr anders geht angesichts der galoppierenden Inflation. Heute gab es frische Daten vom Statistischen Bundesamt für Juni mit einer kleinen Überraschung. Die Inflation ist im Juni leicht gesunken.
Das Leben wird teurer, aber nicht in diesem Monat. Da dürfte es sogar etwas billiger geworden sein. Das jedenfalls belegen die Zahlen des Statistischen Bundesamts. Nach vorläufigen Schätzungen liegt die Teuerungsrate im Juni im Vergleich zum Vorjahresmonat bei 7,6%. Das ist ein leichter Rückgang gegenüber Mai, als die Verbraucherpreise mit 7,9% ein 40-Jahres-Hoch erreicht hatten. Volkswirte halten das aber nur für eine kurze Verschnaufpause. Tankrabatt und 9-Euro-Ticket dürften darauf einen Einfluss haben. So konnte der Abwärtstrend des DAX heute auch nicht gestoppt werden. Mit 1,7% Verlust bei 13.003 Punkten ging der deutsche Leitindex aus dem Handel. Bianca von der Au, ARD Börsenstudio, Frankfurt.